Hallo und willkommen. Im folgenden Podcast möchten wir Ihnen und euch das Konzept der motivierenden Gesprächsführung, im Englischen Motivational Interviewing, was wir hier mit MI abkürzen, näher bringen. Wir beginnen mit einer Einordnung in den geschichtlichen Kontext, geben dann eine Übersicht über Definition, Ziele, beraterische Grundhaltung und Menschenbild und erläutern anschließend die Vorgehensweise bzw. den Ablauf bei der Anwendung der MI. Dabei streuen wir immer wieder hilfreiche Techniken, Werkzeuge und Tipps ein und erwähnen auch potenzielle Schwierigkeiten und Möglichkeiten zum Umgang mit diesen. Zu guter Letzt folgt unser Resümee. Wir haben versucht, möglichst alle wichtigen Bestandteile bei der Anwendung der motivierenden Gesprächsführung kurz anzureißen, erheben aber natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Wir sprechen und schreiben im Laufe dieser Arbeit im generischen Femininum und wechseln uns bei den Bezeichnungen Therapeutin und Sozialarbeiterin sowie Patientin und Klientin ab, da MI sowohl in der therapeutischen Behandlung als auch in der Sozialarbeit Anwendung findet. Viel Spaß beim Zuhören. Was ist eigentlich MI? Vor MI wurde vor allem die Konfrontationsideologie angewandt. Es herrschte die Überzeugung, dass Drogenabhängige mit ihrer Sucht und dem Etikett Süchtige konfrontiert werden müssten. Nach dem konfrontativen Ansatz kann ihnen erst geholfen werden, nachdem sie ihren Tiefpunkt erreicht haben und ihr Leidensdruck die Motivation erhöht, sich zu ändern. Der Motivationsmangel wird abwertend mit Persönlichkeitsstörungen in Verbindung gebracht. Leistet die Patientin Widerstand gegen diese autonomieunterbindende Methode, musste dieser gebrochen werden. Im Kontrast dazu soll MI auf die Herausbildung der Eigenmotivation der Patientin zielen, indem gerade die Autonomie durch Arbeit auf Augenhöhe und gegenseitigen Respekt gestärkt wird. Das Konzept der motivierenden Gesprächsführung wurde Anfang der 1990er Jahre von William Miller und Stephen Rolnick aus dem therapeutischen Umgang mit Menschen mit Suchtproblematik heraus entwickelt und 1991 unter dem Titel Motivational Interviewing verschriftlicht. Sie selbst beschreiben es dort als ein direktives, klientenzentriertes Beratungskonzept zur Lösung ambivalenter Einstellungen gegenüber Verhaltensänderungen. Das bringt uns zu unserem nächsten Punkt: Selbstverständnis, Definition und Ziele des MI.
Definition und Ziele. Motivierende Gesprächsführung oder Motivation Interviewing ist ein direktives, klientenzentriertes Beratungskonzept zur Lösung ambivalenter Einstellungen gegenüber Verhaltensänderungen. Es versteht sich selbst als direktiv im Sinne von zielorientiert und Strategien einsetzend. Das bedeutet nicht, dass den zu behandelte Vorschriften und Regeln auferlegt werden. Stattdessen wird auf Eigenverantwortung und die Förderung dieser gesetzt. Die Beratenden werden als Begleitpersonen betrachtet, die respektvoll zuhören und authentisch beraten und so den Bewusstseins- und Veränderungsprozesse fördern. Die Grundhaltung basiert auf dem klientenzentrierten Beratungskonzept nach Carl Rogers, nach dem vor allem drei Merkmale bestimmt für den Erfolg der Therapie sind: Empathie, unbedingte Zuwendung und Echtheit. Motivierende Gesprächsführung steht also in scharfem Kontrast zu Behandlungen, die fehlende Motivation als Charakterschwäche oder sogar Teil einer Persönlichkeitsstörung auslegen und versuchen, durch gesteigerten Leidensdruck in der Konfrontation die Suchtproblematik oder die Patienten selbst zu brechen. Stattdessen will sie vor allem eine spezifische Grundhaltung vermitteln, auf die wir später noch genau eingehen werden. Diese Grundhaltung bildet den Kern der Motivation Interviewing und ist nicht durch die reine Anwendung von Methoden und Techniken zu ersetzen. Trotzdem gibt es natürlich Methoden und Techniken, die in der Praxis Prozesse vorantreiben und Anwenderinnen der motivierenden Gesprächsführung bei der Überwindung von und dem Wachsen an Widerstände unterstützen können. Die Zusammenarbeit mit der Klienten ist zum Beispiel eine Methode, um Partnerschaft und Akzeptanz zu schaffen. Sie ist eine Möglichkeit für Klientinnen, ihre eigenen Perspektiven, Ziele und Werte zu entdecken. Ebenso die Stärkung der Autonomie und die Anerkennung des Selbstbestimmungsrechts der Klientinnen. Die motivierende Gesprächsführung ist vor allem eine kreative Art der Gesprächsführung, die sich unterschiedliche Elemente der Kommunikation, Wissenschaft, der patientinnenzentrierten Psychotherapie, der Verhaltens- und Gesprächstherapie bedient und sich auch mit systematischen Ansätzen verbinden lässt. Ziel der Zusammenarbeit ist es, die intrinsische Motivation zur Veränderung zu verbessern oder überhaupt erst zu wecken. Miller und Rowling glauben, dass die Art und Weise, wie der Dialog geführt wird, ist den Betroffenen erlaubt, eigene Widersprüche festzustellen. Widerspruch beispielsweise zwischen ihrem jetzigen Verhalten und demjenigen, das sie an den Tag legen mussten, um ihre selbstgesetzten Ziele zu erreichen. Sie erkennen die Diskrepanzen zwischen diesen beiden Verhaltensweisen und entwickeln daraus eine von innen gespeiste Motivation und kultivieren Veränderungsbereitschaft. Motivierende Gesprächsführung ist vor allem für Menschen geeignet, die zunächst weniger bereit oder zu sehr in inneren Widersprüchen gefangen sind, um sich zu verändern. Deshalb findet Motivation Interviewing weit verarbeitete Anwendung in der Arbeit mit Suchtkranken, woher sie ja ursprünglich auch stammt. Gleichzeitig wird Motivation Interviewing in der Psychotherapiearbeit, der allgemeinen medizinischen Versorgungen, der Gesundheitsförderung, andere Bereiche der sozialen Arbeit und sozialen Jugendarbeit und der Strafverfolgung eingesetzt. Konkrete Anwendungsgebiete sind neben der Abhängigkeit von Alkohol, Marihuana und anderen psychotropen Substanzen, HEV-Prävention, allgemeine Präventionarbeit, Bewährungshilfe, Entwicklungshilfe, Arbeit im Zusammenhang mit Sexualdelikten, psychische Störungen bei Kindern und Jugendlichen wie Essstörungen, Fettleibigkeit, Diabetes oder Suizidalität. Allein durch das Aufzählen der vielseitigen Einsatzmöglichkeiten von Motivation Interviewing wird klar, dass sich diese spezielle Art der Gesprächsführung in allen Bereichen als nützlich erweisen könnte, in denen eine Verhaltensänderung von der Klienten angestrebt wird. Sie kann leicht durch die Anwendung verschiedener Methoden und Techniken angepasst werden, denn ihr Kern, das humanistische Menschenbild und ihre damit verbundene Grundhaltung, entfaltet in vielerlei beratischen Kontexten seine positive Wirkung.
Nun etwas zur beraterischen Grundhaltung. Die beraterische Grundhaltung ist gekennzeichnet durch einen respektvollen, ruhigen und offenen Umgang mit der Patientin. Es wird, im Gegensatz zum traditionellen Ansatz, nicht konfrontativ gearbeitet. Stattdessen liegt der Fokus darauf, die Wertvorstellungen der Klientin bewusst wahrzunehmen und von diesen ausgehend ihre Autonomie und Eigenmotivation zu steigern. Dabei soll der Klientin Raum gegeben werden, selbst die Zielrichtung des Gesprächs zu bestimmen, ihre inneren Motive zu erkunden und mit Unterstützung der Beraterin als Weggefährtin eigene Ziele festzusetzen. Gestützt durch konstruktive Gespräche soll so die Autonomie der Klientin gestärkt werden. Sie soll selbst die Diskrepanzen erkennen, die zwischen ihrem Leben, wie sie es gern führen würde, und ihrer aktuellen Lebensführung liegen und aktiv daran arbeiten, ihrem Ziel näher zu kommen. Das Selbstbestimmungsrecht der Klientin steht im Zentrum und etwaige moralische Vorstellungen der Therapeutin oder Sozialarbeiterin werden zurückgestellt. Durch diese Grundhaltung kann langsam Vertrauen aufgebaut und die Klientin dadurch in ihrem Veränderungsprozess unterstützt werden. Nachdem wir einen Blick auf die beratenden Personen und deren Grundhaltung geworfen haben, möchten wir jetzt das allgemeine Menschenbild betrachten, das der motivierenden Gesprächsführung zugrunde liegt. Im MI wird davon ausgegangen, dass jede Person über ein eigenes Veränderungspotenzial verfügt. Sie besitzt zu jeder Zeit spezifisch eigene Stärken, Ressourcen und Fähigkeiten. Deshalb ergibt es am meisten Sinn, das Tempo von der betreffenden Person selbst bestimmen zu lassen. Genauso hat jede Person letztendlich auch die Möglichkeit, sich gegen eine Veränderung zu entscheiden. Suchtabhängige Menschen werden nicht als unmotiviert betrachtet, sondern als ambivalent, also zwiegespalten in der Haltung zu ihrer Sucht. Denn die Sucht bzw. der Konsum der jeweiligen Droge erfüllt selbst eine Funktion im Leben der Klientin. Und so gibt es sowohl Gründe für eine Veränderung als auch gegen diese. Ambivalenzen können durch das nicht wertende, respektvolle Analysieren der Vor- und Nachteile des Konsums und dessen Konsequenzen verringert oder ganz aufgelöst und so die eigene Motivation zur Veränderung gestärkt werden. Durch die Erkundung der Diskrepanzen zwischen Wunsch und Ist-Vorstellung der Klientin entstehen schließlich die Veränderungsimpulse, die die Beraterin im Gespräch weiter stärken kann. Dieses Menschenbild ist kompatibel mit dem humanistischen Menschenbild sowie mit dem systemisch lösungsorientierten Ansatz.
Und jetzt kommen die fünf Prinzipien der Motivation Interviewing, Stufen der Veränderung, das transtheoretische Modell. das transtheoretische Modell der Veränderung. Im Motivation Interviewing wird der Veränderungsprozesse in zwei Phasen geteilt. In der ersten geht es zunächst darum, die Klientinnen kennenzulernen und in ihrer Absichtsbildung zur Veränderung zu bestärken. Wenn die betreffende Person dazu bereit ist, geht es in der zweiten Phase darum, in Aktion zu treten. Die tatsächliche Veränderung zu vollziehen und die veränderte Gewohnheit zu festigen. Da beide Phasen unterschiedliche Ziele verfolgen und die Klienten sich in ihnen unterschiedlichen Herausforderungen gegenüber sieht, gibt es jeweils unterschiedliche Methoden und Strategien sowie mögliche Hindernisse, die es zu nutzen bzw. zu überwinden gilt. Die erste Phase umfasst die beiden Stadien der Absichtslosigkeit und die Absichtsbildung. Klientinnen können sowohl absichtslos, zum Beispiel auf das Anraten anderer, als auch im Stadium der Absichtsbildung, wenn sie sich bereits Gedanken über ihren Suchtmittelkonsum machen, in der Beratungsstelle kommen. Meistens befinden sie sich jedoch in einem der Stadien der Phase 1. Phase 2 setzt sich aus drei Stadien zusammen, dem der Vorbereitung, der Aktion und schließlich dem der Aufrechthaltung. Die Übergänge zwischen den Stadien und damit auch den Phasen sind fließend, besonders der Übergang von Phase 1 zu Phase 2 sollte jedoch spezifisch vorbereitet und die Klienten dafür gestärkt werden. Außerdem ist es völlig normal, dass nicht alle Klientinnen direkt den Absprung aus dem Konsum mit dem ersten gestarteten Versuch schaffen. Bei Rückfällen kann darum die Leiter der Stadien mit Geduld, Motivation und Selbstakzeptanz wiederholt erklommen werden, so oft wie es nötig ist natürlich. An dieser Stelle möchten wir detaillierten Blick auf die Phasen, deren Stadien und Übergänge sowie hilfreiche Strategien und mögliche Widerstände werfen. Mit Widerständen sollten stets geschmeidig umgangen werden. Sie sollen nicht wie in der Konfrontation-Variante gesprochen, sondern entweder überwunden oder für die Beratung genutzt werden.
Kommen wir zur ersten Phase. Viele der im I genutzten Gesprächsstrategien beruhen auf der praktischen Umsetzung der fünf Grundprinzipien der motivierenden Gesprächsführung. In ihnen spiegelt sich die Philosophie des Beratungskonzepts wider. Bevor wir dezidiert auf die erste Phase eingehen, möchten wir deshalb die fünf Prinzipien kurz vorstellen. Erstens, das Ausdrücken von Empathie. Zweitens, das Entwickeln von Diskrepanzen. Drittens, die Vermeidung von Beweisführung. Viertens, das Aufnehmen des Widerstands. Fünftens, die Förderung der Selbstwirksamkeit. Damit das Ganze etwas anschaulicher wird, kommen wir am besten direkt zur praktischen Anwendung der fünf Prinzipien in Form von Gesprächsstrategien in Phase 1. Das Ziel der ersten Phase ist es, der Klientin einen sicheren Raum zu bieten, in dem sie sich mit Unterstützung der Therapeutin oder Sozialarbeiterin in ihrem eigenen Tempo mit ihren Problemen auseinandersetzen kann. Bleiben wir beispielsweise bei der Rauschmittelberatung, so sollte im Fokus stehen, die Klientin selbst die Gründe für ihren Konsum und die gegen dessen Fortsetzung sprechenden Gründe explorieren zu lassen. Welche Funktion erfüllt der Konsum in ihrem Leben? Wobei nutzt er ihr? Wie schadet er ihr? Diese spezifischen Fragen müssen dabei nicht direkt gestellt werden. Vielmehr ist es sinnvoll, die Strategie der offenen Fragen zu nutzen, dabei neutral und wertfrei zu bleiben und aktiv zuzuhören. Aktives Zuhören heißt hier, genau hinzuhören, wie die Klientin etwas erzählt, in welche zusätzlichen Informationen sie es einbettet, welche Tonlage, welche Vokabeln sie benutzt, wie sie von sich und anderen spricht und welche Schlussfolgerungen sie selbst aus ihrem Verhalten und den Gründen dafür zieht. Dabei umfasst diese Strategie auch, neue Informationen, ob offen verbalisiert oder latent im Subtext mitschwingend, in Form von Hypothesen oder Aussagen an die Klientin zurückzugeben, damit sie mit den neuen Informationen arbeiten kann. Außerdem kann es der Klientin um vieles leichter fallen, sich zu öffnen, wenn ihre Aussagen Anerkennung erfahren, zum Beispiel durch Bestätigung, Würdigung oder Lob. Hierdurch kann die beratende Person zeigen, dass sie zuhört, ohne zu bewerten und die Problemlage und deren Vielschichtigkeit sowie das bisherige Handeln und die Gedanken der Klientin versteht und sie als Menschen respektiert. In angemessenen Abständen können außerdem die Aussagen der Klientin zusammengefasst werden. Das hilft dabei, den Überblick im Prozess zu behalten und erleichtert es, Ambivalenzen in den Aussagen zu erkennen. Diese können dann von der Klientin selbst aufgenommen, reflektiert und produktiv verarbeitet werden. Außerdem stärkt auch diese Strategie die Beziehung zwischen Sozialarbeiterin oder Therapeutin und Klientin bzw. Patientin. Denn durch das Zusammenfassen wird jener klar, dass erstere zuhört, Anteil an ihren Erzählungen und Gedanken nimmt und sie für diese nicht verurteilt. Das Vertrauen wächst und der Safe Space, den die Gespräche bestenfalls bilden sollen, wird noch einmal betont. Da das MI ein besonderes Augenmerk auf die Autonomie der Klientin richtet, sind auch das Hervorrufen bzw. das Fokussieren auf selbstmotivierende Aussagen sowie Ressourcen der Klientin von großem Nutzen. Die Klientin selbst trägt in sich bereits die Ressourcen, um ihr Problem zu bearbeiten und schließlich zu lösen. Diese Ressourcen können zwischenmenschliche Beziehungen in Job oder Privatleben sein oder bestärkende Erfahrungen, Eigenschaften, Fähigkeiten oder auch Ideale. Auch materielle und sozioökonomische Ressourcen sollten mit in den Blick genommen werden. Selbstmotivierende Aussagen können angestoßen werden, indem auf Erfahrungen der Klientin eingegangen wird, in denen sie bereits Veränderungen, die sie sich vorgenommen hatte, vollzogen hat. Auch Wunschvorstellungen oder die Wunderfrage, stellen Sie sich vor, Sie wachen auf und Ihr Leben ist so, wie Sie es sich immer erträumt haben. Was ist anders in dieser Vorstellung als in Ihrem jetzigen Leben? Können einen positiven Kontrast zum Ist-Zustand herstellen und damit Diskrepanzen weiter herausarbeiten. Ziel ist es hier, die Klientin selbst Gründe für ihre Veränderungswünsche hervorbringen zu lassen. Dabei können sowohl ein erwachendes Problembewusstsein, der Ausdruck von Besorgnis, als auch eine Veränderungsabsicht selbst sowie Zuversicht geäußert werden. An dieser Stelle hilft es, den Fokus auf bereits vollbrachte Veränderungen zu setzen, danach zu fragen, wie dies bewerkstelligt wurde, welche ihrer Erkenntnisse und Fähigkeiten ihr dabei geholfen haben oder ihr zukünftig dabei helfen könnten. Materialien und Werkzeuge zur Unterstützung dieser Strategie sind beispielsweise Netzwerk- und Ressourcenlandkarten, die Ziele der Klientin festzuhalten, sie sich die Zukunft ausmalen zu lassen oder eine Entscheidungswaage zu entwerfen. Auch paradoxe Interventionen können sehr nützlich sein. Die zweite Phase. Nachdem nun in Phase 1 eine Absichtsbildung stattgefunden haben sollte in Richtung Veränderung und die Klientin ihre Eigenmotivation und Ambivalenzen erkunden und sich selbst ihre Ressourcen, Ziele, Wünsche und Fähigkeiten betrachten konnte, sollte ihr eigener Wunsch hin zu einem anderen Leben so weit gewachsen sein, dass sie bereit ist, in Phase 2 in Aktion zu treten. Zur Erinnerung: Phase 2 setzt sich zusammen aus den Stadien Vorbereitung, Aktion und Aufrechterhaltung. Beginnen wir mit einem Blick auf das erste Stadium, die Vorbereitung zum Inaktion treten. Verschiedene Indikatoren zeigen die Bereitschaft zum Übergang in Phase 2 an. Unter anderem sind das selbstmotivierende Äußerungen und gefasste Entschlüsse. Weniger auf die Problematik selbst bezogene Fragen. Die Übernahme der Verantwortung für die eigene Situation und eigenständige Versuche zur Änderung. Außerdem nachlassender Widerstand. Apropos Widerstand, ein kleiner Exkurs zu diesem Thema. Widerstand tritt während aller Phasen und Stadien immer dann auf, wenn die Klientin sich in ihrer Autonomie beschnitten oder diese bedroht sieht. Er äußert sich unter anderem in folgenden Formen. Als Argumentieren, Misstrauen und Herausfordern der Sozialarbeiterin bzw. ihrer Expertise. Durch Unterbrechen ihrer Redebeiträge sowie Abbrechen der Unterhaltung selbst. Durch Ablehnen, Anklagen und Widersprechen. Oder auch durch Ignorieren, Ablenken oder Reaktion verweigern. Aber wie reagiere ich als Sozialarbeiterin auf solche Widerstände? Es gibt verschiedenste Möglichkeiten, mit ihnen geschmeidig umzugehen. Dazu gehören zum Beispiel offenes Ansprechen und zu einer Reflexion einladen, damit die Klientin nicht in einer Abwehrhaltung versteift und ihr in Erinnerung gerufen wird, dass sie und die beratende Person gemeinsam auf derselben Seite stehen. Hierdurch können auch Konfrontation oder die Verleugnung des Widerstandes vermieden werden. Eine andere Möglichkeit wäre der Themenwechsel oder die Neueinordnung des Gesagten, zum Beispiel durch einen Blick auf die Wahrnehmung der Partnerin oder des Partners, was den eigenen Suchtmittelkonsum angeht. Eine weitere Möglichkeit wäre überzogenes Reflektieren der Aussage. Durch das pointierte Spiegeln des Gesagten wird diesem Raum gegeben. Es wird anerkannt. Durch die übertriebene Darstellung, bei der aufgepasst werden muss, dass sie nicht als Sarkasmus missverstanden wird, kann die Klientin Distanz zu ihrer eigenen Aussage gewinnen und so die Ambivalenzen leichter identifizieren und diese dann reflektieren. Außerdem wichtig zu nennen wäre die Betonung und wiederholte Anerkennung der Entscheidungsfreiheit und Autonomie der Klientin. Das beugt Widerständen generell vor. Außerdem ist es möglich, die Aussagen der Klientin umzuformulieren, sodass andere Aspekte oder deren Subtexte kontrastiert werden, was oft einen noch unerkannten oder ungenutzten Zugang zu eingefahrenen Sichtweisen gewährt. Außerdem die paradoxe Intervention, die fragt, ob die Klientin überhaupt fähig sei, sich zu verändern. Dies lenkt die darauf folgenden Aussagen der Klientin oftmals in eine konstruktivere Richtung um. Insgesamt sollte bei den Gesprächen darauf geachtet werden, stets bedingungslos wertschätzend zu handeln und zu kommunizieren, keine Vorschriften zu machen, sondern die Selbstwirksamkeit und das Selbstverantwortungsgefühl der Klientin zu stärken, Diskrepanzen zu entwickeln bzw. diese selbst entdecken zu lassen und dabei Etikettierungen sowie Moralpredigten tunlichst zu vermeiden.
Zurück zum Ablauf von Phase 2, wenn die beratende Person an den besprochenen Indikatoren, zum Beispiel dem Rückgang des Widerstandes, ablesen kann, dass die Klientin motiviert genug ist, selbst aktiv zu werden, ist es Zeit, in das erste Stadium von Phase 2 überzuleiten. Ziel von Phase 2 ist ein möglichst stolperfreier Übergang von Phase 1 hin zum aktiven Veränderungshandeln der Klienten und schließlich die Verfestigung der veränderten Lebensführung. Die Vorbereitung läuft folgendermaßen ab. Zur Übersicht und aus motivationaler Sicht heraus sollte zunächst der IST-Zustand der Klienten festgehalten werden. Wie geht es ihr gerade? Und wo steht sie im Leben? Welche Probleme, Ambivalenzen und selbstmotivierende Aussagen haben sich in Phase 1 ergeben? Welche konkrete Veränderungswünsche gibt es? Und welche Absichten oder sogar schon Pläne? Nach das bereits erarbeitete gesichtet worden ist, geht es daran, den Blick auf die Zukunft zu richten, speziell auf die Erarbeitung eines Veränderungsplans. Der Übergang zu diesem sehr greifbaren Schritt darf jedoch nicht forciert werden. Der Klienten selbst sollte Anstöße und Ideen für ihr weiteres Vorgehen liefern. Dieser Prozess kann durch das Stellen offener Schlüsselfragen beschleunigt und in die richtige Richtung gelenkt werden. Offene Frage wie: Was meinen Sie? Muss sich ändern? Was könnten Sie tun? Wohin soll es gehen? Was ist der nächste Schritt? Zeigen, dass die Beraterin weiterhin dabei ist, geben aber nicht zu viel vor. Die Klientin hat genügend Raum, sich selbst Gedanken zu machen und auf diesem Wege eine Möglichkeit zu finden, auf ihre Weise mit eigenen Ressourcen zu dem von ihr gewünschten Ergebnis zu gelangen. An dieser Stelle sollte die Sozialarbeiterin oder Therapeutin nicht so viel vorwegnehmen, sich stattdessen in Geduld üben und nur selten mit Hinweisen weiterhelfen, wenn diese ausdrücklich erbeten werden. Es soll kein Druck von außen aufgebaut, sondern die intrinsische Motivation kultiviert werden. Die von drei Klienten geäußerten Wünsche und Überlegungen bilden nun die Grundlage für den gemeinsamen zu verschriftlichenden Veränderungsplan. Diese sollte möglichst genau auf den Punkt gebracht die nächsten Schritte der Klienten darstellen wie ein Kochrezept. Dazu sollten die drei Schritte Ziele festlegen, Alternative überlegen und den konkreten Veränderungsplan erstellen, nacheinander abgearbeitet werden. Welche Ziele hat die Klientin selbst? Will sie zum Beispiel zu 100% clean werden oder lieber schrittweise den Konsum annehmen? Vielleicht zunächst zu einem begrenzten Zeitraum abstinent leben, um in sich hineinzufühlen und die Alternative zum Konsum kennenzulernen. Hier geht es nicht um die Ziele der Therapeutin oder Sozialarbeiterin, sondern allein um das Tempo und die Wünsche der Klientin. Konkrete Ziele herauszuarbeiten wird außerdem noch einmal die Diskrepanz zwischen dem IST und dem angestrebten Sollzustand herauskristallisieren. Das verdeutlicht die Notwendigkeit der kommenden Schritte und stärkt die Eigenmotivation. Viele Wege führen nach Rom und viele Hilfsformen und Handlungsmöglichkeiten besitzen das Potenzial, die Klienten ihrem Ziel näher zu bringen, damit sie sich selbstständig davor entscheiden kann. Welchen Weg sie wählt, ist es wichtig, die Klienten über die Alternativen aufzuklären. Wie ist der aktuelle Stand der Forschung? Welche Erfahrungen und Ergebnisse gibt es? Zu welcher Vorgehensweise? Welche Ergebnisse sind bei welcher Hilfsform zu erwarten? Und was gesichert, wenn die Klientin rückfällig wird? Ein Rückfall ist ein vollkommen normaler Bestandteil des Veränderungsprozesses und das sollte auch die Klientin wissen. Ein Schritt zurückzufallen ist kein Scheitern, aber für sie kann es sich da durchaus so anfühlen. Deshalb ist es von großer Bedeutung, im Vorhinein auf diese Möglichkeit einzugehen und der Klientin schon jetzt ein Rettungsnetz zu spannen, damit sie später nicht zu tief stürzt. Nachdem sie eine passende Hilfsform ausgewählt hat, sollte nun im dritten Schritt der konkrete Veränderungsplan schriftlich festgehalten werden. Der Veränderungsplan selbst listet kleinschrittig auf, aus welchen Gründen sich die Klientin verändern will, was es ihre Hauptziele sind, wie sieht Plan, diese Poi zu erreichen, am besten mit konkreten Zeitpunkten und detaillierten Handlungsschritten. In der Praxis wird gemeinsam mit der Klientin ein Arbeitsblatt ausgefüllt, das alle das aufführt. Dieser Plan ist etwas, das die Klientin jederzeit vor Augen hat und deshalb sollte er motivierend gestaltet werden. Auch hier sollten darum wieder die wichtigsten Gründe, die für die Veränderung sprechen, die Hauptziele und eventuell Ressourcen aufgelistet werden, damit der gemeinsam erarbeitete Plan auch in Tat umgesetzt werden kann, sollte außerdem die Selbstverpflichtung gestärkt werden. Diese kann geschehen, indem bereits kleine Summen, zum Beispiel in die Anschaffung eines Kalenders oder ein Rezept, in der Veränderungsprozesse investiert werden. Es können auch bereits im Plan vermerkte Termine vereinbart oder Personen aus der Familie und dem Freundeskreise von der Existenz des Plans informiert werden. Es kann überaus motivierend wirken, den Veränderungsplan engen bezogenen Personen vorzustellen, über ihn zu sprechen und ihn so immer wieder zu stabilisieren und dabei den Plan in sich selbst zu verfestigen. Das sorgt für Verbindlichkeit. Die eben erwähnten Investitionen sind außerdem ein Beispiel für den fließenden Übergang in das Stadium der Aktion. Es ist von großer Bedeutung, nicht zu lange damit zu warten, ins aktive Handeln hineinzukommen. Stattdessen sollten möglichst sofort erste kleine Schritte in Richtung Umsetzung des Plans eingeleitet werden. An dieser Stelle ist es wichtig zu erwähnen, dass es vollkommen normal ist, wenn Klienten die Veränderungszyklus mehrfach durchlaufen muss, um sich dauerhaft zu ändern. Hier ist vor allem wichtig, dran zu bleiben, nicht aufzugeben und die Klienten weiter zu unterstützen, damit sie sich selbst nicht verliert, sondern immer wieder vom Stadium der Absichtsbildung an die einzelnen Veränderungsschritte durchlaufen kann. Hier geht es um Vertrauen, eine gelassene, akzeptierende Grundhaltung und vor allem Durchhaltvermögen. was oftmals jahrelang praktiziert wurde und Zeit hatte, sich einzuschleifen, kann oft nicht mit dem ersten Versuch grundlegend verändert werden. Und das ist in Ordnung so. In ihrem Buch Motivierende Gesprächsforen, ein Konzept zur Beratung von Menschen mit Suchtproblemen, schreiben Müller und Rohling in Übersetzung selbst: Wenn ein Adressat keine verbindliche Entscheidung treffen kann, soll man nicht prägen. Besser ist es, ihn darauf hinzuweisen, dass er sich unter den Umständen auch nicht verbindlich äußern sollte. Fazit: In der Phase 2 geht es darum, die Motivation des Klienten in einen realistischen Veränderungsplan einmünden zu lassen und seine Selbstverpflichtung zu stärken, diesen Plan auch auszuführen. Nachdem die Klientin selbst in Aktion getreten ist, sollte neue Gewohnheiten in Veränderung in Aufrechthaltungsstadium gefestigt werden. An dieser Stelle sollte die Sozialarbeiterin die Klientin bei der Umsetzung unterstützen, sowie ihr Werkzeug an die Hand geben, Erreichtes beizubehalten. Diese Geschichte zum Beispiel durch Kommunikationen und andere Soft Skills Trainings, durch das Einrichten regelmäßiger Kontakte und die Stärkung des Selbstvertrauens sowie des mit Erfolgen wachsende selbstwirksames Gefühl.
Unser Resümee und Take-Home-Messages. Mit den Worten von Wagner und Küchler, in deren Manuskript zur motivierenden Gesprächsführung, auf das wir uns als Quelle hauptsächlich stützen, sprechen sie selbst von MI als Methode und Arbeitseinsatz zugleich, die sich auf der Schwelle von sozialpädagogischer und therapeutischer Intervention bewegt. Wie wir in der Definition erfahren haben, ist MI allerdings noch viel mehr. Ihre Grundlage bilden das positive Menschenbild, das jeder Person eigene Heilungskräfte und Ressourcen zutraut, sowie die humanistische, beraterische Grundhaltung. MI ist nicht nur eine Gesprächstechnik oder Strategie, sondern ein Gesamtkonzept, das durch die kombinierte Nutzung verschiedenster Techniken und Werkzeuge äußerst flexibel und außerdem mit anderen Ansätzen, wie zum Beispiel der systemischen Kurzzeittherapie, bestens kombinierbar ist. Das ist gleichzeitig Vor- und Nachteil des Ansatzes. Denn Grundhaltung und Menschenbild können zwar gut im Buch von Miller und Rolnick nachgelesen werden, bedürfen jedoch auch der konsequenten, praktischen Einübung. MI ist kein steifes Rezept, das sich wie ein Schema über Situationen und Menschen stülpen lässt, sondern muss im Gespräch erprobt, erfühlt, reflektiert und immer wieder hinterfragt und angepasst werden an die jeweilige akute Situation. Wenn die ihr zugrunde liegenden Ideale und Überzeugungen wie gegenseitiger Respekt, Verzicht auf Autorität, Herausbildung von Autonomie und eigenen Wünschen und Zielen der Klientin usw. jedoch wirklich verinnerlicht wurden, bilden sie eine großartige Grundlage für die Arbeit mit Menschen in verschiedensten Kontexten. So kann MI Anwendung in der Drogen- und Suchttherapie bzw. Hilfe finden, ist allerdings auch bei der Arbeit mit Jugendlichen oder am Streetworking beliebt, um Menschen bei Veränderungsprozessen zu unterstützen und sie zu begleiten. Sie ist mehr als eine Kommunikationstheorie oder sozialpädagogische Intervention und dennoch beides. Sie kann gut mit Ansätzen zur lösungsorientierten Kurzzeittherapie bzw. lösungsorientierten Beratung als narrativer Ansatz im Rahmen der systemischen Therapiemodelle verbunden werden. Außerdem ist ihre Grundhaltung nicht nur in Veränderungsprozessen, sondern allgemein in beraterischen Kontexten äußerst wertvoll. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat Ihnen und euch gefallen.